Hallo und herzlich willkommen zu einer Sommerspezialfolge von Tatort Nordwesten. Mein Name ist Julian Reusch und während hoffentlich draußen die Sonne scheint, während ihr diese Folge hört, sitze ich hier im Studio, um mal nicht über einen konkreten Fall zu sprechen, sondern wir wollen in dieser Spezialfolge über den Tellerrand hinausblicken. Es geht um Themen und Geschichten, die mit Verbrechen in Verbindung stehen. Wir haben nicht nur eine Spezialfolge, es kommen auch noch weitere, aber heute habe ich mir dafür einen ganz besonderen Gast ins Studio eingeladen. Wer Tatort Nordwesten schon länger hört, der kennt sein Unternehmen zumindest schon, denn die Tatortreinigung Weser-Ems ist bereits lange Unterstützer dieses Podcasts und durch diese Unterstützung entsteht nun auch diese Folge hier. Bei mir zu Gast ist André Rode. Der ist als Tatortreiniger in der ganzen Region unterwegs und heute blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen eines alles anderen als alltäglichen Berufes. Hallo Herr Rode, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir jetzt hier richtig einsteigen, Herr Rode, können Sie einmal erzählen, wie wird man eigentlich Tatortreiniger?
Ja, wir sind tatsächlich eher zufällig in die Tatortreinigung hineingeraten. Wir hatten uns als Desinfektoren auf die Erstellung von Hygieneplänen und Hygienekonzepten spezialisiert. Ja, und eines Tages haben wir dann einen eher ungewöhnlichen Anruf für uns zumindest erhalten. Eine Person war im Badezimmer gestürzt und ungünstig aufgekommen, ist dann infolge der schweren Schädel-Hirn-Verletzung im Badezimmer verstorben. Ja, und die Person, die uns angerufen hat, hat jetzt jemanden gesucht, der den Leichenfundort bereinigen könnte. Weil da halt eine konkrete Infektionsgefahr bestand, das war bekannt, hat er im Internet speziell nach Desinfektoren gesucht. Und so kam er halt über Umwegen an unsere Kontaktdaten.
Genau, mit uns meinen Sie, Sie und Ihre Frau sind ja quasi die Tatortreinigung Weser-Ems, wenn man so will.
Richtig, genau. Ja. Das macht meine Frau nicht alleine. Inzwischen ja. Wieder.
Sie haben gesagt, also das war so dieser erste Anruf, wo Sie dann mit einem Tatort oder überhaupt das erste Mal auch einen Tatort wirklich gesehen haben, wenn man so will?
Ja, das stimmt. Also wir haben auch zunächst einmal die Anfrage, wollten wir erst ablehnen, weil das ja gar nicht in unseren Bereich fiel. Der Anrufer war dann aber ziemlich hilflos in seiner Situation, sodass wir uns darauf verständigt haben, dass wir zumindest einmal vor Ort fahren und einmal schauen, was da überhaupt zu tun ist. Das haben wir dann gemacht, wir sind vor Ort gefahren. Ja, hat sich auch dann schnell herausgestellt, dass das gar nicht so viel war. Es war eine ganz kleine Blutlache. Wie gesagt, die Person ist halt gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Ja, das haben wir dann bereinigt. Und für uns war es eigentlich schon wieder dann das Thema gegessen. Also Tatortreinigung war dann auch dann für uns erstmal gar kein Thema.
Also auch da war erstmal so der Gedanke, das machen wir jetzt einmalig hier, weil jemand in dieser Notsituation war. Und wie hat sich dann entwickelt, dass Sie jetzt ja fast den Schwerpunkt auch auf solche Einsätze haben?
Ja, das ist nicht nur so fast der Schwerpunkt, das ist unser Schwerpunkt. Ja, irgendwie bestanden da irgendwie Kontakte zu anderen Institutionen. Und so sind ganz schnell irgendwelche Hausverwaltungen an uns herangetreten, weil die halt gehört haben, Mensch, da gibt's eine Firma, die macht das. Und dann kam Bestatter auf uns und dann irgendwann auch die Polizei.
Das ist nämlich auch so eine Frage, die vielleicht auch sich Hörerinnen und Hörer stellen. Wer beauftragt Sie eigentlich? Ist das die Polizei, wenn sie zu einem Tatort gerufen wird? Ist es ein Hausverwalter? Ist es ein Mitglied der Familie? Also wer sind Ihre meisten Auftraggeber?
Es kommt halt drauf an, was die Einsatzlage ist überhaupt. Ist es ein Leichenfund? Ist es ein Tatort? Viele denken bei der Tatortreinigung, wie wir bereinigen, nur echte Tatorte. Das ist ja nicht ausschließlich der Fall. Viel häufiger bereinigen wir sogenannte Leichenfundorte. Und da ist ja der Auftraggeberkreis ja sehr vielfältig. Also bei Tatorten haben wir es tatsächlich sehr oft, dass die Polizei uns beauftragt direkt. Ja, bei Leichenfundortreinigung sind das eher Angehörige oder Hinterbliebene, Hausverwaltung, Bestatter.
Jetzt kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen, dieses Thema, da werden Sie ja mit allerlei, klar, Kummer und bestimmt auch Trauer vielleicht mal in Berührung kommen. Aber nun mal ja auch, sehen Sie Sachen, die andere Menschen nicht sehen oder auch nicht sehen sollen, natürlich. Wenn jemand zum Beispiel erst nach Wochen oder Monaten entdeckt wird, dass er gestorben ist. Wie ist das? Weil ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, Stichwort Geruch, was man sieht und so, das ist ja auch nicht ohne.
Ja, tatsächlich sehen wir schon sehr, sehr schlimme Bilder. Das ist so, das kann man auch nicht beschönigen. Allerdings muss man sagen, über die Jahre stumpft man schon ab. Ne? Also man hat dann nur die professionelle Brille auf und sieht eigentlich nur, was zu tun ist. Und man ist drumherum, wie es eigentlich dazu gekommen ist und welche Schicksale dahinter stecken, das blenden wir ja mehr oder weniger automatisch aus.
Ich habe auch mal auf Ihre Internetseite geschaut, da stehen ja auch Stichpunkte wie, Sie sorgen sich um Entwesung, Geruchsneutralisation, Leichenfundreinigung haben Sie schon angesprochen. Aber wie geht man denn da vor? Angenommen, jemand wird tatsächlich nach Wochen, Monaten erst in seiner Wohnung gefunden. Wie jetzt? Ist es Sommer? Ist es vielleicht warm draußen? Man kann sich vorstellen, dass da vielleicht Sofa, Betten, Böden überall kontaminiert sind.
Ja, der typische Ablauf ist, dass wir uns vor Ort erst einmal die Gegebenheiten angucken. Was ist da zu tun? Für uns einmal selber ein bisschen abwägen, welche Maßnahmen sind erforderlich. Manchmal müssen wir auch Rücksprache mit dem Auftraggeber halten, weil auch die Bausubstanz selber beschädigt ist. Ja, dann beginnen wir erst einmal damit, dass wir den Einsatzort dokumentieren. Oftmals sind Versicherungen die Kostenträger und die wollen das halt dokumentiert haben. Auch für uns selber als Auftragsnachweis, was wir gemacht haben, warum haben wir das so gemacht, halten wir jeden einzelnen Arbeitsschritt halt fotodokumentarisch fest. Ja, dann beginnen wir damit, dass wir alle kontaminierten Besitzstände, die wir technisch nicht aufbereiten können oder die halt einfach so geringwertig sind, dass eine aufwendige Aufbereitung einfach nicht wirtschaftlich ist, dass wir diese Besitzstände halt entsorgen. Dafür haben wir spezielle Eimer, wo wir diese drüber entsorgen können. Die gehen dann direkt in den Weg über die Verbrennung. Dann beginnen wir mit der sogenannten Grobreinigung. Das heißt, wir beseitigen erstmal alle groben Verunreinigungen. Gerade bei längeren Leichenfunden ist das halt viel Biomasse, was wir da aufnehmen müssen. Das tragen wir erstmal alles ab, spachteln wir ab zum Teil. Und dann beginnen wir mit der eigentlichen Feinreinigung und dann im Anschluss dann die Desinfektion. Wie gesagt, manchmal müssen wir aber auch kontaminierte Bereiche zurückbauen. Gerade wenn der Leichnam auf dem Boden gelegen hat, dann müssen wir den Bodenbelag zurückbauen, den Estrich lokal entfernen, teilweise auch komplett ausstemmen, die Dämmung zurückbauen bis zum Betonboden.
Das stelle ich mir ganz schön auch körperlich anstrengend vor.
Ja, gerade in den Sommermonaten ist das schon eine Herausforderung für den Körper. Man ist ja in so einem Vollschutzanzug und da staut sich die Wärme drinne. Der Körper kann nicht atmen, die ganze Feuchtigkeit läuft in den Anzug bis in den Stiefel runter und wird schon muggelig warm.
So, und dann kommt zum Teil noch das Thema Geruch dazu. Haben Sie einen Geheimtipp, wie Sie damit klarkommen? Weil ist auch kein Geheimnis, eine Leiche nach einer gewissen Zeit hat einen ganz schön intensiven Geruch.
Ja, mein Tipp ist, wie wir es schon seit Jahren so machen, reingehen, dreimal tief durchatmen und dann geht's los. Also wir schmieren uns keine Paste unter der Nase, wie man es aus dem Tatort vielleicht kennt sowas. Ne? Also das gibt's nicht, das machen wir nicht. Das hätte auch nicht den Effekt, was da bringen soll, weil der Geruch ist wirklich so extrem an so einem Leichenfund, oder wenn jemand mehrere Wochen oder Monate, zu Teilen sogar Jahre gelegen hat, dann ist das schon ein extremer Geruch. Und den kann man auch mit irgendwelchen Pasten nicht überdecken.
Da muss man einfach irgendwie durch. Und wahrscheinlich trennt sich hier vielleicht auch die Spreu vom Weizen, ob das ein Beruf ist, den man ausüben kann, nehme ich mal an.
Man muss schon den Geruch ertragen können, genau.
Wie ist es eigentlich, wenn die Polizei sich bei Ihnen meldet? Das kann ja durchaus auch passieren. Es ist eine Straftat passiert, ein Tötungsdelikt, nehmen wir jetzt mal an, in irgendeiner Wohnung. Sind Sie da eigentlich auch irgendwie dann noch in Kontakt mit den Angehörigen? Also kriegen Sie auch deren Trauer mit oder wie funktioniert sowas dann?
Ja, sowohl wenn wir den Auftrag über die Polizei kriegen, aber auch halt bei normalen Leichenfunden oder halt auch Tatorten, wo halt ein Suizid stattgefunden hat, dann sind halt schon oftmals die Angehörigen noch vor Ort. Klar, dann haben wir Kontakt mit den Angehörigen.
Und wie schaffen Sie es dann in diesen Momenten, die Emotionen vielleicht auch beiseite zu lassen? Weil ich kann mir vorstellen, es kann ja auch emotional belastend für Sie dann werden.
Ja, aber das lassen wir an uns selber gar nicht ran. Klar, wir zeigen Empathie und wir müssen dann gucken, dass wir die richtigen Worte finden, auch wenn das in der Situation, ich glaube, da kann man gar nicht die richtigen Worte finden, aber dass man zumindest empathisches Gespräch aufbaut.
Wie ist es denn eigentlich, nehmen Sie dann teilweise auch das Gesehene quasi mit nach Hause? Also denken Sie da abends noch dran oder vielleicht auch in der Nacht oder beim Schlafen?
Ja, also für uns ist eigentlich der Einsatz beendet, wenn wir den Ort verlassen. Dann nehmen wir eigentlich auch keine Bilder mit nach Hause. Es gibt nur sehr wenige Einsätze, die uns wirklich länger in Erinnerung bleiben, wo wir uns vielleicht ein paar Tage dran dann knabbern, bis wir das ein bisschen verarbeitet haben. Ja, aber ansonsten bleibt der Einsatzort dort, wo er stattgefunden hat.
Und wie ist das? Kriegen Sie eigentlich jeden Tatort und jeden Leichenfundort gereinigt oder gibt es irgendwo auch Grenzen, wo Sie sagen, das ist nicht schaffbar, das kriegen wir nicht mehr so hin, hier muss, weiß ich nicht, kernsaniert, alles abgerissen werden?
Das ist sogar tatsächlich oft der Fall, dass eine Reinigung nicht ausreicht, gerade in den Sommermonaten, wenn jemand da 2-3 Wochen gelegen hat, kann man sich ja selber ausmalen, wie es da aussieht. Der Leichnam läuft ja buchstäblich aus und die Körperflüssigkeiten sickern halt überall hin.
Jede Ritze.
Jede Ritze, jede, wieder ein Wandputz in den Bodenaufbau, in Estrich, bis in die Estrichdämmung teilweise. Und dann ist das mit der Reinigung nicht getan. Ne? Da müssen wir die Bausubstanz, wie ich, teilweise komplett zurückbauen. Manchmal reicht es, dass wir es lokal zurückbauen oder wenn nur der Estrich oberflächlich betroffen ist, dass wir es abschleifen. Aber wie gesagt, manchmal sind halt weiterführende Maßnahmen erforderlich.
Wie lange dauert so eine Tatortreinigung?
So eine Tatortreinigung ist jetzt schwer so zu beantworten.
So, gibt nicht so allgemein pauschal das zu beantworten wahrscheinlich.
Nee, also wenn jemand lange gelegen hat, dann kann das teilweise auch mehrere Tage dauern, bis wir alles komplett zurückgebaut haben. Ne? Also, teilweise müssen wir die Wohnung in dem Bereich, wo das stattgefunden hat, erstmal beräumen, dass wir überhaupt da Platz haben, dass wir da arbeiten können. Das dauert ja schon teilweise ein paar Stunden, bis wir das beseitigt haben. Dann erstmal die Grobreinigung und dann den Rückbau, das kann teilweise schon mehrere Tage dauern.
Ich habe mir auch noch die Frage gestellt, wenn Sie zu einem Einsatz gerufen werden, beispielsweise eine Messi-Wohnung, da ist jemand, der die Wohnung zugerümpelt hat, von oben bis unten, man kommt kaum in die Wohnung. Diese Person verstirbt, hat vielleicht sozial keine Kontakte mehr. Es dauert also vielleicht eine gewisse Zeit, bis überhaupt diese Information durchgedrungen ist, dass hier jemand verstorben ist. Müssen Sie dann die komplette Wohnung der Person reinigen, also alles oder alles rausnehmen oder wie funktioniert das dann?
Ja, das kommt da tatsächlich sogar sehr, sehr häufig vor bei uns. Das kommt immer auf die Auftragslage an, ne? was der Auftraggeber wünscht. In der Regel sagt er, das soll alles bereinigt werden. Dann werden auch komplette Messi-Wohnungen bereinigt. Nicht nur der Bereich, wo der Verstorbene gelegen hat, sondern die gesamte Wohnung wird komplett geräumt von uns.
Da müssen wahrscheinlich mehrere große Container vorgefahren werden, um das überhaupt alles rauszukriegen, oder?
Es sind schon Großcontainer, die wir kommen lassen. Wir müssen dann die ja, dem, wo die Wohnung ist, müssen wir die halt die ganzen Sitzstände nach unten bringen. Das,
genau.
Das machen wir da halt mit Außenliften, dass wir das nicht alles runter Treppen schleppen müssen, weil wir machen das in der Regel ja zu zweit. Wir haben für besondere Einsätze haben wir auch Springer, die uns dann helfen können. In der Regel machen meine Frau und ich das aber alles alleine. Und dafür haben wir dann halt technische Hilfsmittel, wo wir dann alles abfahren können. Ne? Also wir müssen jetzt nicht die gesamten Sitzstände des Treppenhauses nun schleppen.
Sie machen das jetzt schon viele Jahre, diesen Job, und haben ja auch schon viele Orte gesehen. Gibt es trotzdem so Einsätze, ohne jetzt natürlich Namen und irgendwie Details zu nennen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Skurril, besonders bewegend, außergewöhnlich, irgendwas?
Ja, das ist immer schwer. Ne? Wir versuchen das ja selber ja gar nicht so eigentlich wirklich abzuspeichern. Ne? Natürlich bleiben so ein paar Einsätze immer mal hängen, die halt irgendwie herausgestochen sind aus der Masse, sage ich mal. Ne? Das sind halt immer Einsätze, wo Kinder betroffen waren. Das sind Einsätze, die kann ich auch nach Jahren einfach nicht vergessen. Das ist einfach wie ein Kopf eingebrannt. Ja, aber auch so die Art und Weise, wie Menschen sich suizidieren, das ist manchmal wirklich schon skurril, muss ich sagen. Also das sind einfach Bilder, das denkt keiner, dass es sowas gibt.
Sie sind da ja aber irgendwie auch täglich mit dem Thema Tod irgendwie in Berührung und teilweise halt auch täglich mit Verbrechen. Hat das so Ihre Sicht auf das Leben, auf die Menschen, auf die Gesellschaft verändert?
Also wir nehmen schon wahr, dass die Menschen zunehmend in ihrer eigenen Bubble leben. Das sehen wir schon. Ne? Also auch, dass Nachbarn gar nicht feststellen, wenn der Nachbar verstorben ist. Der Briefkasten, der kann schon überquillen, das Treppenhaus, das kann schon riechen. Oder es können auch schon Maden rumflitten. Das interessiert keinen. Das interessiert die Menschen eigentlich erst, wenn die Maden unter das eigene Türblatt in die eigene Wohnung krabbeln. Dann werden sie mal tätig und rufen jemanden an, nur dass man jemanden gucken sollte. Das nehmen wir schon wahr.
Wenn Sie in ein Treppenhaus kommen und Sie sagten ja, es kann durchaus auch mal 1-2 Tage dauern, bis so eine Wohnung komplett gereinigt ist, haben Sie da manchmal ja auch mit neugierigen Nachbarn zu tun, beispielsweise?
Ja, nicht nur neugierigen Nachbarn. Ne? Wir haben das oft auch schon gehabt, dass wir gerade bei Einsätzen, die halt in den Medien sehr präsent waren, dass da schon Menschentraube vor Ort ist, wenn wir kommen. Und die fangen dann teilweise an zu filmen, hängen an den Fenstern und versuchen daraus, welche Fotos zu machen, zu filmen. Wir hatten dann sogar schon die Fälle, dass fremde Menschen einfach in den Tatort reingelaufen sind. Wenn wir die Tür kurz auflassen, weil wir es rausbringen, in der Zeit sind dann andere Menschen rein, haben dann schnell versucht Fotos zu machen oder Videoaufnahmen. Das ist manchmal schon wirklich erschreckend, wie egoistisch und wenig Empathie Menschen zeigen können.
Wie geht man mit solchen Situationen dann um? Was können Sie da machen?
Also in dem Moment bin ich natürlich erstmal stocksauer. Also es ist auch ein Teil vielleicht unprofessionell, aber das macht mich einfach so sauer. Man muss ja auch an die Hinterbliebenen denken. Ja. Wenn die Bilder dann einfach durch Social Media gehen, da werde ich schon ausfallend, muss ich sagen.
Also ja, das kann ich. Kann man, glaube ich, total verstehen, dass man da sauer wird. Wie ist es denn eigentlich auch, also Stichwort Gesundheit, ist es manchmal auch gesundheitsgefährdend eigentlich Ihre Einsätze oder können Sie sich da so gut schützen, dass da eigentlich nichts passieren kann?
Ja, also grundsätzlich besteht ja immer ein Infektionsrisiko. Wir haben ja mit viel Körperflüssigkeiten zu tun. Das können immer Überträger von irgendwelchen Krankheiten sein. Wir schützen uns aber mit mit persönlicher Schutzausrüstung, also kurz PSA, sagt vielleicht einigen was, besteht eine Hauptsache aus einem Vollschutzanzug, aus einer Maske, ja, aus Handschuhen. Das ist eigentlich so die Hauptteile der PSA, womit wir uns schützen können. Von daher ist das Infektionsrisiko, wenn man vernünftig arbeitet und weiß, was man macht, eigentlich schon gering.
Und ich nehme auch mal an, dass Sie keine Haushaltsreiniger nutzen, sondern wahrscheinlich da auch Spezialreiniger.
Genau, also in manchen Fällen kann man ja gar nicht mehr reinigen, gerade bei langen Leichenfunden. Aber jetzt, wenn das Blutkontaminationen sind, benutzen wir spezielle Enzymreiniger, womit wir das Blut halt wieder verflüssigen und dann halt aufnehmen können.
Also können Sie quasi tatsächlich alles reinigen, alle Teppiche, die es so gibt?
Also gerade bei Teppichen oder Polstern sieht man in der Regel von der Reinigung grundsätzlich eigentlich erstmal ab. Also zumindest in dem Umfang, wie die Einsatzorte kontaminiert sind, wo wir kommen. Also es ist ja nicht, dass jemand nur Nasenbluten hatte, sondern das sind ja Liter, die da ausgetreten sind. Und da fängt man in der Regel eigentlich nicht an, dass man da welche Polster oder Teppiche reinigt. Die baut man zurück oder entsorgt man.
Was für Reaktionen erfahren Sie eigentlich, wenn Sie mal auf Partys, bei Veranstaltungen oder wie auch immer mal Leute neu treffen und sagen, übrigens, ich bin Tatortreiniger?
Ja, ich versuche das eigentlich nicht so kundzutun. Also ich hausiere damit jetzt nicht. Wenn ich jetzt nicht konkret gefragt werde, was ich beruflich mache, dann schweige ich dazu eigentlich, ja.
Und wenn das dann doch mal angesprochen wird, was sind da so die Reaktionen auf Ihren Beruf?
Ja, die erste Reaktion ist halt immer, oh, spannend. Und da muss ich mal erklären, dass es eigentlich gar nicht so spannend ist, weil viele stellen sich halt davor, man hat jeden Tag mit Polizei zu tun und jeden Tag ist nur ein Tötungsdelikt, aber das macht ja nur einen Bruchteil von den Einsätzen aus, die wir fahren. Viel häufiger sind ja sogenannte unentdeckte Todesfälle und das ist halt alles andere als spannend. Klar, für jemanden, der es noch nie gesehen hat, mag das natürlich in dem Moment spannend sein. War bei uns mit Sicherheit auch so die ersten 5, 6 Einsätze, aber irgendwann kehrt so eine gewisse Routine ein, dass man das eigentlich gar nicht mehr als spannend definiert.
Aber können Sie da vielleicht auch mal so ein bisschen den Aberglauben nehmen? Ist es denn auch, es ist doch nicht so, dass Sie auch regelmäßig noch die Leichen an den Orten sehen. Die sind doch wahrscheinlich dann inzwischen schon abtransportiert, oder?
Ja, der Leichnam ist fast immer schon abtransportiert. Ausnahme bilden halt Notdiensteinsätze, wo wir halt von Polizeikräften oder von Bestattern direkt beauftragt werden oder wenn Angehörige uns schon informieren, dass gleich ein Verstorbener abgeholt wird, der gefunden wurde, dann kann das teilweise noch sein, dass wir dem Bestatter noch die Hand geben, sage ich mal. Aber ansonsten ist der Leichnam zu 100% immer weg.
Wie ist es eigentlich so in Sachen Nachwuchs in Ihrem Beruf? Ich meine, Sie sind jetzt nur Sie und Ihre Frau, aber ist es eigentlich schwer, in dieser Branche Leute zu finden?
Also es wäre nicht schwer, wir kriegen so sehr, sehr viele Bewerbungen, die wir leider immer absagen müssen. Wir wollen keine Mitarbeiter mehr. Wir haben jahrelang Mitarbeiter gehabt. Wir haben für uns selber festgestellt, dass wir ein Zweierteam einfach besser agieren können, einfach effektiver sind. So, also Nachwuchskräfte, ich denke, das wäre kein Problem. Man muss aber dazu sagen, auch in den Zeiten, wo wir Mitarbeiter hatten, haben viele ganz schnell wieder aufgehört, weil sie einfach falsche Erwartungen hatten an den Beruf. Die haben halt, wie gesagt, immer erwartet, dass halt immer nur Blutkontaminationen sind, wir immer mit Polizei in Kontakt sind. Und als sie dann festgestellt haben, dass der Großteil eigentlich faule Leichen sind, also faule Leichen, das sind immer Leichen, die 2, 3 Wochen oder länger gelegen haben, ja, das war dann halt nicht so cool und dann waren sie wieder weg.
Da waren sie wieder weg. Ist es für Sie eigentlich ein Traumberuf, den Sie machen?
Oh, das ist schwer, so als Traumberuf zu bezeichnen. Es ist ein zufriedenstellender Beruf. Wir wissen, was wir geleistet haben am Tag und wir wissen, dass wir Menschen geholfen haben und das stellt mich sehr zufrieden. Aber ob das jetzt ein Traumberuf ist, wie manche, die Feuerwehrmann oder Polizist werden, weiß ich nicht, kann ich so jetzt nicht sagen.
Aber schon allein, dass Sie ja einen Beruf haben, der Sie zufrieden macht, ist ja auch schon viel wert. Wer kann das denn von sich behaupten? Ich glaube auch nicht alle.
Ich mache den Beruf ja auch sehr gerne, ne? Aber das jetzt irgendwie so als Traumberuf zu bezeichnen, weiß nicht, ist das falsche Wort vielleicht irgendwie.
Wie merken Sie denn so die Dankbarkeit, wenn Sie sagen, manchmal sind Sie auch hinterbliebene Familienangehörige, mit denen Sie dann in Kontakt sind, die Aufträge von denen bekommen. Zeigen die Ihre Dankbarkeit Ihnen gegenüber irgendwie?
Ja, absolut. Man merkt, dass Sie halt ja eine gewisse Erleichterung verspüren. Ne? Wir können zwar das Geschehen nicht rückgängig machen, aber nach unserem Einsatz ist der Ort erst überhaupt wieder begehbar. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war das ja unvorstellbar, dass das überhaupt ein normaler Ort wieder werden kann. So, in der Hinsicht spüren wir schon Dankbarkeit und die sagen uns das auch oftmals, die Kunden oder Hinterbliebene vor allen Dingen.
Sind Sie dann nur in Oldenburg aktiv oder haben Sie eine gewisse Regionalität, dass Sie sagen, von bis, wir sind überall im Einsatz?
Ja, unser Haupteinsatzgebiet ist ja das gesamte Weser-Ems-Gebiet. Das reicht in der Regel von der Nordseeküste bis runter nach Osnabrück und von der holländischen Grenze bis, ja, ich sag mal so, bis Landkreis Verden. Wir fahren aber auch Einsätze schon bis nach Lüneburg oder sowas. Das kommt auch schon vor, ne? Also über unser Haupteinsatzgebiet ist halt Weser-Ems.
Und da nehme ich an, haben Sie genug zu tun?
Wir haben sehr viel zu tun, ja.
Vielen Dank, dass Sie diese Arbeit machen, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es einfach Menschen gibt, die anderen Menschen helfen, wenn die vielleicht gerade in einer Ausnahmesituation sind und sich um solche Sachen wie eine Reinigung keine Gedanken machen müssen. Herr Rode, vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gegeben haben in Ihren Job. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und wenn ihr das gehört habt und das vielleicht auch interessant fand, so wie ich, weil ich finde es immer spannend, auch mal hinter solche Kulissen zu schauen, dann kommentiert es doch einfach unter dieser Folge bei Spotify oder gebt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens eine positive Bewertung ab. Das hilft uns, noch mehr Menschen damit zu erreichen und auch nochmal zu zeigen, wie wirklich ein Tatortreiniger arbeitet, wie da der Alltag aussieht. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer weiteren Spezialfolge wieder. Seid gespannt, was dann auf euch zukommt. Bis dahin. Tschüss.